Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch, dass so viele Gäste da sind. Herzlich willkommen. Wir sehen noch ein bisschen von dem Glanz der gestrigen Hochzeit. Wunderschöne Deko. Es gibt auch noch einen Kuchen draußen, der übrig geblieben ist. Das tut uns heute auch noch gut. Es war eine tolle Hochzeit. Ja, wir sind eine Woche nach Ostern und ich finde es so wirklich berührend und bewegend, wenn wir sehen, wie Jesus den Zweifelnden, den Verzweifelnden, den Traurigen, den am Boden zerstörten Jüngern und Jüngerinnen nachgeht. Und das noch 40 Tage bis zur Himmelfahrt. Und wir wollen uns heute zwei Jünger besonders anschauen, die sogenannten Emmaus-Jünger. Einer heißt Kleopas, vom anderen wissen wir es nicht, die weg waren von Jerusalem, von dem Ort des Schreckens, des Grauens, die weggehen wollten von all dem, was sie dort erlebt hatten, aus Angst, aus Kummer, aus Zweifel, aus Skepsis und überhaupt nicht gewusst haben, was jetzt los ist und wie es weitergeht. Und die einen Spaziergang mit Jesus machen und gar nicht erkennen, dass Jesus bei ihnen ist. Wir kennen ja die Geschichte. Ich erinnere mich an Zeiten bei uns im Dorf. Wir haben so um uns herum ganz viele Felder und einen Wald und es gab öfters Zeiten, wo ich allein einfach über die Felder oder im Wald gegangen bin und einen Spaziergang mit Jesus gemacht habe, mein Herz ausgeschüttet habe, laut geredet habe, manchmal laut gerufen habe. Es war Nacht und keiner war da, also ich stand nicht in der Gefahr, jetzt eingeliefert zu werden, aber es war so befreiend, es war so gut, ein Spaziergang, Zeit mit Jesus zusammen. Ich möchte euch das empfehlen, macht nachösterliche Spaziergänge mit Jesus und schüttet euer Herz aus. Und sowas Ähnliches haben die Emmaus-Jünger erlebt. Sie erleben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, als er ihnen begegnet. Mitten in einer Situation, wo sie überhaupt nicht gerechnet haben mit ihm, ist er da. Und diese Kettenreaktion dieses neuen Lebens findet statt so, wie sie dann wieder zu Zeugen werden und Jesus wieder anderen dadurch auch begegnet. Ich lese uns den Text vor, Lukas 24, ab Vers 13. Es ist der Ostersonntag, ungefähr um die Mittagszeit. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?« fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: »Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?« fragte Jesus. Sie erwiderten: »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und durch sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab. Sie fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Ja, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Moses und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist ja schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann bei ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Und unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Es ist eine bewegende Geschichte, finde ich, und es ist so lebendig erzählt. Es ist so, du gehst mit und du denkst dir, Jesus hat irgendwie so einen Grinser und denkt sich, na, Jungs, ihr werdet noch Augen machen, ja, und geht mit ihnen den Weg. Es ist toll, finde ich, ja. Kurz nach dem Mittagessen, die Jünger, die da unterwegs sind, haben noch nicht mitbekommen, dass Maria Magdalena Jesus schon persönlich begegnet ist. Sie wissen also nur diese ungewisse Sache, Engel seien erschienen und der Leichnam ist nicht mehr da. Mit dieser Information gehen sie weg von Jerusalem und sie sind eigentlich total verzweifelt, kleingläubig, ja. Der erste Punkt lautet, Unglaube oder Kleinglaube ist ein schlechter Lebensbegleiter. Der zweite Punkt heißt dann, Jesus möchte dein Lebensbegleiter sein. Und der dritte Punkt, den finde ich auch noch. Jesus will uns nicht nur begleiten, er will sogar bei uns einkehren. Sie sind also unterwegs, weg von Jerusalem und sie sind voller Fragen. Und das ist auch ihr Gesprächsthema und sie diskutieren, steht da im Grundtext. Und sie sind sich nicht einig, sie wägen ab, was könnte möglich sein, was ist da passiert und ja, sie diskutieren sehr angeregt und dann kommt ein Dritter dazu. Keiner weiß so recht, wo der auf einmal herkommt. Und es war nichts Ungewöhnliches, dass man sich begleitet auf dem Weg. Ja, damals, man war, so heute im Orient noch so, man ist viel kommunikativer. Und man ist auch gleich bei Gott und der Welt. Es geht um das Tagesgeschehen, es geht auch um Glaubensdinge. Wer schon mal im Orient war, der weiß das. Man ist gleich, ja. Man begrüßt sich und fragt, wie geht's deiner Mutter, deinem Vater, wie geht's deiner Frau, wie geht's deinen Kindern? Es ist so, ja, du breitest dein Leben aus. Und so ist Jesus auch hier. Er begegnet ihnen und kann ich mich euch anschließen? Worüber redet's denn? Und er ist mittendrin im Gespräch. Das Dorf Emmaus, weiß man nicht mehr genau, wo das damals lag. Es gab eine römische Kolonie, etwa 11 Kilometer entfernt, Emmaus. Wahrscheinlich ist es das, ja. 60 Stadien, für alle, die gut rechnen können, 60 mal 185 Meter, also circa 11 Kilometer. Und sie diskutieren angeregt und Jesus kommt dazu. Wer ist dieser Kleopas? Kleopas, sagt die Überlieferung, ist ein Bruder von Josef, dem Ziehvater von Jesus. Also Verwandtschaft auch noch. Man denkt sich, dass der Jesus nicht erkennt, wie gibt's denn das? Ja, ein Onkel. Wer der Zweite war, weiß man nicht. Wahrscheinlich ein Jüngerer, nicht so bekannter Jünger. Es gibt Ausleger, die sagen, eventuell war es sein Sohn. Denn der Sohn, der Ältere von Kleopas, war der Simeon mit Y geschrieben. Der wurde, als Jakobus gestorben ist, der Herrenbruder, wurde der Leiter von der Jerusalemer Gemeinde. Könnte also sein, dass es der junge Simeon war. Das wissen wir nicht genau. Ist anscheinend auch nicht so wichtig, sonst wüssten wir es. Die zwei sind unterwegs. Und Jesus weiß, wie es denen geht. Jesus kümmert sich um einzelne Leute. Ja? Er trifft sich nach der Auferstehung auch mit 500, große Gottesdienste hält er. Er geht auf den Berg mit den Jüngern. Er trifft sich mit einzelnen Zweiflern, mit Frauen, mit Männern. Und er nimmt sich Zeit, denn er will, dass diese Menschen rauskommen aus ihrer Trauer. Er will, dass diese Menschen die Augen des Herzens wieder geöffnet bekommen. Er will ihnen begegnen und er will sie zu Zeugen machen. Zu Zeugen, dass Jesus wirklich lebt und dass er der ist, der das Leben gegeben hat und den Tod überwunden hat. Und das tröstet mich. Ich weiß, dass Jesus das heute auch noch macht. Und wenn einer ehrliche Fragen hat, wenn einer ehrlich daran interessiert ist, Gott zu begegnen, dann geschieht das, weil Jesus lebt, weil Gott ein lebendiger Gott ist. Und auch du kannst heute Morgen echt damit rechnen, wenn du Fragen hast und dann Zweifel hast oder du auch Gott nicht verstehst, warum gewisse Dinge in deinem Leben einfach so sind, wie sie sind und eigentlich gar nicht in dein Gottesbild hineinpassen. Dann geh spazieren. Jesus ist dabei. Und lies vor allem in der Bibel. Und lass dir von Jesus das Wort aufschließen. Die zwei Jünger, die hatten ein falsches Bild vom Messias. Und das korrigiert Jesus hier. Aber ihr Unglaube, ihr Kleinglaube ist ein schlechter Lebensbegleiter. Und wenn du in diesem falschen Denken von Gott, dass du vielleicht sauer bist auf Gott, dass du ihn vielleicht nicht verstehst, dass du denkst, er ist ohnmächtig, er kann nicht helfen, dann ist das wirklich eine Lüge vom Teufel, sage ich sogar, die dein Denken verfinstern will und die keine Macht in deinem Leben haben soll, die deine Augen hält, dass du Jesus gar nicht siehst. Wir sollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der das alles durchlitten hat, für uns und dadurch eigentlich die Herrlichkeit Gottes zeigt, nämlich seine Liebe. Ich finde es sehr tröstlich und sehr toll eigentlich, dass die Jünger damals so nüchtern, ja, manchmal sage ich sogar ernüchtert waren, dass sie nicht gleich geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist, dass sie sehr realistisch waren, sie waren keine Phantasten, überhaupt nicht. Die wollten Sicherheit haben. Und diese zwei auch, genau wie der Thomas, genau wie der Simon Petrus und der Johannes. Die haben sich erst zufrieden gegeben, als sie wirklich nicht nur vom Hören und Sagen, da hat jemand behauptet, er sei auferstanden, ich glaub's jetzt einfach mal, sondern sie wollten es erleben. Und sie wollten Jesus kennenlernen als Auferstandenen. Sie haben nach Beweisen und Erweisen der Auferstehung gesucht. Und das ist ja, das ist so toll, dass wir heute das sagen können. Es gibt keine geschichtliche Tatsache, die so gut belegt ist, wie Jesu Sterben und Auferstehen. Vor jedem weltlichen Gericht würde das überall anerkannt werden. So viele Augenzeugen, die das berichten und zuverlässig berichten, dass es sogar in die Geschichtsbücher der Römer und der Hebräer und der Griechen bestätigt hineingegangen ist, dass Jesus auferstanden ist, das gibt's ja sonst nirgendwo in der Geschichte. Und trotzdem wird es angezweifelt. Wie viele die Pfarrer sind, die Theologen sind, geben sie irgendwelchen abstrusen Ideen hin, dass Jesus nicht auferstanden sei, nur scheintot gewesen sei. Also ein am Kreuz und vorher fast zu Tode gefolterter Mensch, wenn der jemanden begegnet, nach drei Tagen, der drückt nicht Leben aus, selbst wenn er scheintot war. Versteht ihr, was ich meine? Das war nicht der Messias, mit dem die Menschen gerechnet haben. Diese Theorien sind alle, also völlig daneben eigentlich, oder dass der Leichnam gestohlen worden wäre. Wer von den Jüngern hätte denn sein Leben gegeben für eine Lüge? Die sind ja alle gestorben für ihren Glauben, ja? Und waren bereit, bis heute in den Tod zu gehen. Und dennoch gibt es viele, die es anzweifeln, weil ihre Augen gehalten sind, weil sie es nicht für wahr haben wollen, weil ihr Herz hart geworden ist. Wenn ich einem Menschen begegnen will, dann muss ich mich öffnen, anders kann ich ihn gar nicht kennenlernen. Und so ist es auch bei Jesus. Und Jesus wird sich als der Lebendige erweisen, der wirklich auferstanden ist, wenn du dein Herz öffnest. Davon bin ich überzeugt. Die Jünger zweifeln also. Sie wissen nicht, was ist da wirklich geschehen. Und Jesus begegnet diesen ehrlichen Fragen der Jünger. Und das macht er heute auch noch. Ich glaube, dass auch Menschen, die heute vielleicht in tiefer Trauer sind, in Depression sind, in so einem Zustand sind wie die Jünger hier oder wie die Maria Magdalena, die Jesus ja auch nicht erkennt und den für den Gärtner hält. Und dass es diese Phasen im Leben von Menschen gibt und geben kann. Und die können manchmal sogar lange dauern. Und dann braucht es solche Begleiter, wie Jesus hier bei den Emmaus-Jüngern, aber auch Geschwister, die wie den gelähmten Mann diese Menschen zu Jesus bringen und für sie beten, für sie da sind und begleitend ihnen zeigen, Jesus ist da, auch in deiner Situation. Und komm, wir gehen gemeinsam zu ihm hin. Oder komm, wir sind einfach einmal unterwegs und schütte dein Herz aus und rede. Es ist so interessant, wie Jesus den ganzen ersten Teil des Textes nur zuhört. Und die erzählen ihm alles, was geschehen ist. Und Jesus hört nur zu und unterbricht sie nicht. Er ist so geduldig mit diesem Lamentieren der Jünger. Und diese extra Meile, die braucht es bei Menschen, die einfach so frustriert und enttäuscht sind. Und Jesus löscht diesen klimmenden Docht nicht aus. Das geknickte Rohr heilt er wieder. Und das ist es, was er tut, gerade in solchen Situationen, wo es einem überhaupt nicht gut geht, möchte er neues Leben, sein Leben reinbringen. Und vielleicht geht es dir auch so. Dann sollst du wissen, dass Jesus mit dir geht und Jesus dein Begleiter ist. Und dass er dir die Augen öffnen will, dass er diesen ungläubigen Blick, der nicht mehr vertrauen kann, wegnimmt. Jesus ist ja hier in seinem Auferstehungsleib. Ja, die fragen uns immer wieder, wie ist das? Der hat gegessen, er war Fleisch und Blut, man konnte ihn anfassen, aber hier ist er auf einmal da und dann auf einmal wieder weg. Dann ist er mitten auf einmal im Haus, wo die Jünger sind und kann scheinbar durch geschlossene Türen gehen. Es muss ein anderer Leib gewesen sein, ja. Oder die Tücher liegen noch da und Jesus scheint so durch die Tücher hindurch auferstanden zu sein. Ist er jetzt wirklich auferstanden als Mensch oder nur als Geist oder? Lassen wir uns überraschen, ja. Er hat einen Auferstehungsleib, einen neuen Leib, aber er ist auferstanden und sein Leichnam ist nicht mehr da. So ist Jesus hier präsent. Auch wir, auch wenn wir nicht sehen, wissen, er ist heute hier und er ist da und er hat uns lieb. Unglaube soll nicht dein Begleiter sein. Kleinglaube soll nicht dein Begleiter sein. Jesus ist da, auch wenn wir das nicht ganz verstehen können, auch wenn wir es nicht ganz erfassen können. Aber wir dürfen es Stück weit erfassen und das genügt auch. Denn wir werden erst erkennen, wie Jesus wirklich ist, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und er wird immer größer sein, als wir es erfassen können. Und so ist es auch jetzt. Er ist da. Zweiter Punkt, Jesus bietet sich als dein Lebensbegleiter an. Was sind das für Dinge, die ihr da miteinander diskutiert? Und sie blieben traurig stehen. Der Weg wird länger als 2 Stunden gedauert haben, weil dieses Stehenbleiben war bestimmt öfters. Und er lässt sich die ganze Geschichte erzählen. Und sie erkennen ihn nicht. Jesus muss anders ausgesehen haben. Fitter. Lebendiger. Sie hatten den Gekreuzigten vor Augen, der völlig zerstört, sein Körper war verstümmelt. Sie haben Jesus scheinbar nicht erkannt. Und er lässt sich alles erzählen und er kommt in diesen Burnout, in diese Traurigkeit hinein und er geht einfach mit ihnen. Ich habe, wie ich das vorbereitet habe, habe ich an die Familien gedacht, die jetzt in Sri Lanka ihre verlorenen und gestorbenen Geschwister betrauern. Und die auch wahrscheinlich so dermaßen in der Traurigkeit drin sind, dass sie Gott gar nicht verstehen. Und Jesus ist aber da. Und er ist selbst der, der durch diese Traurigkeit und dieses Leid selbst hindurchgegangen ist und der sie versteht. Und wir verstehen oft nicht, was da los ist. Und es ging den Jüngern hier genauso, die das nicht glauben können, dass einer sagt, Jesus lebt, er ist auferstanden, die Engel haben es uns berichtet, so wie die Frauen das berichtet haben. Sie können es nicht glauben in der Situation. Sie sind am Boden zerstört. Jesus geht mit ihnen. Jesus kehrt bei ihnen ein. Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen. Jesus teilt sein Leben mit ihnen, auch in einer Situation, wo sie es überhaupt nicht spüren. Handelt Jesus an ihnen. Und sie merken es erst später, dass er in dieser Situation da war. Ihr kennt die Geschichte mit den Spuren im Sand, ja. Und wo warst du da? Da hätte ich dich am meisten gebraucht. Schau, da ist nur eine Spur. Da hast du mich verlassen. Und Jesus sagt, nein, da war ich auch bei dir. Ja, wo denn? Ich habe dich getragen. Und genauso ist es, dass man erst im Nachhinein, wenn man durch ist, erkennt, dass das eine Zeit war, die sogar ganz wichtig war. Weil Gott ist in den Schwachen mächtig. Und du kannst Gottes Kraft eigentlich erst wirklich erfahren, wenn du selbst am Ende bist. Weil vorher wurschteln wir ja so lange, bis es, ja, wir denken, wir müssen Gott helfen mit unserer Kraft. Dabei ist es wirklich seine Kraft, die durch uns fließen will. Und unser Herz kann träge werden. Träge werden, dass wir nicht mehr glauben, was in der Bibel steht. Dass wir es nicht mehr für wahr halten. Und so war es bei den Menschen auch. Das ist es, was der Herr hier kritisiert. Ihr habt träge Herzen bekommen. Ja, nicht euer Verstand und euer Blick und euer Zweifel ist das Problem, sondern euer Herz ist mutlos, ist träge geworden. Der erste Schritt, um das träge Herz wieder munter zu machen, ist, dass Jesus ihnen die Schrift vor Augen hält. Dass Jesus mit dem Wort Gottes ihnen wieder Hoffnung macht, ihnen wieder den Weg frei macht, richtig zu denken. Dass das Herz wieder anfängt, für Gott zu schlagen. Der zweite Weg ist dann die Erinnerung an das, was sie schon erlebt haben mit Jesus, an das Verhalten Jesu. Sie erkennen ihn an dem, wie Jesus betet, wie er das Brot hält vielleicht, ja, wie er spricht und wie er es weitergibt. Sie erkennen ihn an den Handlungen, an Wort und an Tat. Das ist es ja auch, was sie Jesus vorher erklärt haben. Jesus von Nazareth, kennst du den nicht? Ein Mächtiger in Wort und in Tat. Und genau das zeigt ihnen jetzt Jesus wieder. Er zeigt ihnen das Wort und er zeigt ihnen, dass er handelt, weil er das lebendige Wort ist. Der Sitz des Glaubens ist nicht unbedingt unser Verstand, ja, der gehört auch dazu, sondern das Herz. Das ist der Sitz des Willens. Und Glaube hat etwas mit Wollen zu tun, mit der Bereitschaft, mich hinzugeben, mit der Bereitschaft, mich zu öffnen. Und da muss es anfangen. Erst dann hat mein Gegenüber eigentlich die Möglichkeit, mir zu sagen, wer er ist und was er ist, und dann ist Gemeinschaft erst möglich, wenn ich ihm glaube, dass er die Wahrheit sagt und dass er es lieb meint mit mir und gut meint mit mir. Und es braucht diesen neuen Glaubensmut. Ich muss mich darauf einlassen und dann werde ich Gott, dann werde ich Jesus auch erleben. Wer von euch hat als Kind schwimmen gelernt? Super. Das geht nur, wenn du glaubst, dass du nicht untergehst, oder? Es geht nur, wenn du ins Wasser gehst. Trockenschwimmen lernen ist leichter als Nassschwimmen zu lernen. Es geht nur, wenn du dich dem Wasser wirklich hingibst und darauf vertraust, dass du nicht untergehst, wenn du die richtigen Bewegungen machst, ja? Aber es funktioniert. Und das kann man am Anfang nicht glauben. Und so ist es mit dem Glauben generell. Es braucht diesen Sprung ins Element, ja? Dass du dich dem hingibst oder anbefehlst und dann siehst, es trägt. Jesus packt diese Jünger jetzt bei ihrem falschen Messias-Verständnis. Sie haben natürlich geglaubt, er ist der, der uns erlösen wird, in Klammern von den Römern, und Israel wieder groß macht. Sie haben geglaubt, dass Jesus der ist, der jetzt fängt das Paradies an, ja? Jetzt tausendjähriges Reich. Diese Vorstellung hatten die Juden von dem Messias, der kommen sollte. Und Jesus korrigiert diese halbwahre, fast richtige Vorstellung. Das wird ja so sein, wenn Jesus wiederkommt, ja? Und erklärt ihnen von der Schrift her, und es wird ja aufgezählt von Moses, von den Propheten und von den Schriften, das sind die Ketuvim, also die Psalmen und Sprüche und, ja, das ist die Dreiteilung des Alten Testamentes, wie es heute die Juden noch haben und die evangelischen Kirchen haben. Katholische Kirchen haben die Apokryphen dazugenommen, die eigentlich nie zur Bibel gehört haben. Das unterscheidet die katholische und die evangelische Bibel voneinander. Das sind Spätschriften des Judentums, eigentlich geschichtliche Schriften, die selbst von den Juden nie als Teil der Bibel gesehen wurden, sind dazugekommen. Jesus bestätigt das hier. Von Moses an erklärt er im Alten Testament, dass alles eigentlich von ihm spricht und dass der Messias leiden wird und durch Leiden zur Herrlichkeit kommen wird. Bei Moses, der gelitten hat unter der Sünde seines Volkes, der gelitten hat, selbst die eigenen Geschwister Miriam und Aaron, danke, waren gegen ihn und haben gegen ihn gemeutert, ja, und er hat gelitten, so ging es Jesus auch. Und dann das Passahlamm, der deutlichste Hinweis. Und bei Abraham schon vorher, es ist ja, steht ja auch in den Mosebüchern, wie er seinen Sohn Isaak opfern sollte und so weiter und so fort. Jesaja, Kapitel 53, der Messias wird sterben für unsere Sünden. 61, genauso, der Gottesknecht, der leidet. Jeremia, das Opferlamm Gottes. Bei Hesekiel, den guten Hirten. Und so weiter. Bei Daniel, der Messias, der sterben wird. Und der genaue Todestag wird vorausgesagt. Die Bibel spricht doch davon. Schaut doch. Da steht's doch. Ihr habt ein falsches Bild von dem Messias. Das sollte doch alles so kommen. Gott ist im Regiment, auch wenn alles danach aussieht, als hätte er die Welt vergessen. Gott macht seine Heilsgeschichte. Joel 3, ja, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Hosea 6, Vers 2, die Auferstehung am dritten Tag. Der Tod ist besiegt, auch bei Hosea. Und so weiter, ja. Die Bibel ist voll davon. Und bei den Psalmen auch, die Leidenspsalmen, die Jesus ja noch am Kreuz zitiert. Alles hat sich erfüllt, was vorausgesagt wurde. Erkennt ihr das nicht? Und ihr Herz fängt wieder an zu brennen. Sollte Gott nicht doch so gehandelt haben und auf diese Art und Weise die Erlösung für uns vollbracht haben? Um was geht's eigentlich? Und dann Hiob. Jesus ist der eigentliche Hiob, der unschuldig leidet und uns erlöst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, sagt Hiob, und den Tod überwindet. Wenn Jesus dein Begleiter ist, so wie er es bei den Emmausjüngern war, dann wird es wieder hell in deinem Leben. Und das kann eine Zeit lang dauern, das kann diese extra Meile sein. Und du brauchst doch Hilfe dabei. Aber es wird wieder hell in deinem Leben. Denn sein Wort ist wahr. Und wenn sein Wort wieder in deinem Denken, in deinem Herzen den Raum hat, den tröstenden, heilenden Raum hat, den Gott möchte, Jesus ist das lebendige Wort, ja, dann wird's wieder gut, es wird wieder hell in deinem Leben. Der nächste Schritt ist, dass die Jünger Jesus einladen zu sich nach Haus. Es wird schon Abend, bis sie ankommen, also sie werden ein bisschen länger gebraucht haben. Und sie laden Jesus ein, komm, bleib doch da, geh nicht weiter, du musst sowieso bald übernachten, bleib bei uns. Gastfreundschaft, ganz hoch im Orient. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bekanntes Lied auch. Und sie lassen Jesus wieder rein in ihr Leben, in ihren Alltag. Und Jesus kommt. Er tut nur so, als würde er weitergehen wollen, steht hier. Mit dem Grinsen. Ich kann mir das so vorstellen, so gut. Und dann nimmt er das Brot. Das ist eigentlich gar nicht seine Aufgabe gewesen, sondern der Hausherr macht das normalerweise. Und Jesus nimmt das Brot, war schon mal ungewöhnlich, ja. Und er bricht es und er gibt es. Und jetzt checken sie erst, wer er ist. Und sind getröstet, auch wenn Jesus weg ist. Er hatte andere Begegnungen noch vor sich, ja. Er war dann in Jerusalem. Simon, Petrus begegnet, vielleicht in der Zwischenzeit, ja. Jesus kümmert sich um die, die ihn brauchen. Jesus ist der, der das Brot, das Lebensbrot austeilt und den wir erkennen daran, dass er sich selbst gibt und dass er der ist, der uns vergeben hat. Er ist wirklich mächtig in Tat und mächtig in Wort. Und so verkünden das auch nachher die Emmaus-Jünger, die wahrscheinlich so frühzeitliche Jogger waren auf dem Weg zurück nach Jerusalem, geht bergauf auch noch, und zu den Jüngern sofort zurückgehen, also das Abendessen, nehmen es vielleicht als Jause mit oder haben nicht Abend gegessen, keine Ahnung. Das Wichtige ist jetzt allen zu sagen, Jesus lebt wirklich. Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben ihn erlebt. Und sie kommen zu den Jüngern und auch sie haben Jesus erlebt. Und Jesus kommt selbst in diesen Kreis hinein. Und wir sehen, wie hier etwas geschehen ist, was sich auch geschichtlich nur erklären lässt, wenn es wirklich geschehen ist, dass diese völlig desillusionierte und frustrierte Truppe der Jünger jetzt zu Botschaftern in der ganzen Welt werden. Und eine Kettenreaktion entsteht, die bis heute entsteht, ja. Die Christen sind immer noch die schnellst wachsende Gruppe weltweit. Zu allen Zeiten gewesen und jetzt immer noch. Ohne dass weltliche Mächte dahinter stehen, sondern aus Überzeugungskraft. Und das ist ungebrochen bis jetzt. Jesus lebt und Jesus begegnet Menschen. Und dieser Wechsel von Traurigkeit, von Verlorenheit, von Verzweiflung, in der eigentlich jeder Mensch drin ist, wenn er Gott nicht kennt. Weil diese Welt ist ja auch zum Verzweifeln, wenn wir ehrlich sind. Wo ist denn der Sinn des Lebens, wenn es keinen Gott gäbe? Wo ist denn das Fundament, auf dem du dein Leben bauen könntest und richtige Entscheidungen überhaupt wissen könntest, was gut und böse ist, wenn es Gott nicht gäbe? Man kann ohne Gott nicht wirklich leben. Man wird nicht froh. Es fehlt das Entscheidende zum Menschsein. Es fehlt der Sinn in dem Ganzen. Wenn alles nur sinn- und planlos, zufällig eine Episode der Evolution ist, damit kann ich nicht leben. Und ich glaube, kein Mensch. Das macht uns nicht froh. Es gibt uns keinen Halt, den wir aber brauchen. Jesu Antwort in dieser Situation ist, dass er sein Wort öffnet. Und daran erkennen die Jünger ihn. Und deshalb ist Gottes Wort so wichtig. Und deshalb ist Gottes Wort in die Situation hineingesprochen, auf eine Art und Weise, dass es die Menschen von heute auch verstehen. Ohne fromme Floskeln, ohne Worte, die zwar gut sind, aber von der Gesellschaft negativ belegt worden sind. Wenn wir uns auf den Weg machen und den Menschen erklären, was das Evangelium ist, dann bin ich davon überzeugt, wird jeder Mensch sagen, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich echt eine tolle Nachricht. Wenn Gott wirklich so ist, wenn er mich wirklich so lieb hat, wie wir es gerade gesungen haben, so habe ich Gott eigentlich noch nie gesehen. Bin überzeugt davon, dass das Menschen anspricht, weil die Sehnsucht im Herzen von vielen Menschen genau das ist, was sie brauchen und was sie suchen. Aber wir, muss ich auch sagen, die Christenheit hat es oft falsch verstanden. Das falsch weiterzugeben, ja, mit Pflicht, mit Strenge, mit Gesetz, mit Zorn und die Liebe nicht betont. Es ist beides da. Gottes Wort deckt unser Herz auf, zeigt uns wie eine gute Diagnose von einem Arzt, was nicht in Ordnung ist, aber gleichzeitig die Gnade und die Vergebung und die Liebe, die unser Leben heil macht und die Wunden wieder verbindet, die uns aber auch zur Umkehr ruft und uns zeigt, wo unser Leben kaputt geht, wenn wir weiter in die falsche Richtung gehen. Ich finde es so interessant, dass die Jünger von Emmaus durch das lebendige Wort zur Umkehr gebracht werden. Und dass das Wunder, was dann dazukommt, dass sie Jesus erkennen und dass Jesus dann verschwindet, eigentlich dann erst geschieht und die Konsequenz des Wortes ist. Und ich glaube, dass Gott so immer noch handelt. Er sagt ja auch zu Thomas, selig sind die glauben und nicht sehen. Dass erst einmal der Glaube an Gottes Wort, das Vertrauen auf Gott, die Grundlage sein muss unseres Glaubens. Und dann werden wir auch Wunder sehen. Dann werden wir auch Gottes Handeln und Gottes Taten erleben in unserem Leben. Aber ich glaube, diese Reihenfolge ist auch entscheidend für uns. Viele, die Wunder Jesu gesehen haben, haben sich nicht bekehrt, sind nicht umgekehrt, weil sie ihn nicht verstanden haben. Die Wunder, die werden so oder so gedeutet. Unser Glaubensfundament ist im Wort Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Osterchristen sind, Emmaus-Christen sind, die sich von Jesus das Wort erklären und aufschließen lassen. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann mach es zum Gebetsanliegen. Bet, Herr Jesus, erklär mir das, ich verstehe es nicht. Ja? Und kau und bleib dran und lies nicht einfach drüber weg. Der Bruder Yun, der Heavenly Man, ein Pastor aus China, der viel verfolgt und gefoltert wurde, der hat sogar gesagt, er hat die Bibel, das Neue Testament, auswendig gekannt. Es war ja verboten, eine Bibel zu haben. Und in den ärgsten Foltersituationen hat er gesagt, und plötzlich, ich liege da am Boden, die treten auf mich, die schlagen mich, die verhöhnen mich, wird mir ein Wort Gottes, steht mir vor Augen und tröstet mich, und ich spüre nichts mehr von denen. Und ich erkenne manche Worte aus der Bibel, die ich vorher nie erkannt habe, plötzlich, ach, das ist gemeint. In so einem Moment ist Gott mit seinem Wort gegenwärtig. Auch die Brüder aus Russland, die uns früher oft besucht haben, haben das auch bestätigt. Gottes Wort ist lebendig in uns drin, gerade in Situationen, wo es äußerlich ganz anders ausschaut. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Osterbotschaft, die auch wir heute sagen und leben dürfen. Ja? Jesus lebt. Das geschieht auch heute noch, dass Jesus Menschen begegnet, auf eine ganz persönliche Art und Weise. Und wir haben gleich offenes Mikrofon und vielleicht hast du sogar da was mitzuteilen, wie Jesus dir begegnet ist und wie Jesus dir groß geworden ist in einer fröhlichen oder in einer traurigen Situation. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus, danke, dass du da bist, auch jetzt hier. Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem da begegnest, wo wir es gerade brauchen, Herr. Und du siehst, was für schwache Menschen wir sind und wie wir alle keine Glaubenshelden sind. Und Herr, hilf uns, dass wir dich als Begleiter auf unserem Lebensweg, aber auch in unserem Leben drin, immer wieder erkennen. Und mach uns frei, Herr, auf dem richtigen Weg, auf deinem Weg zu gehen und den Mund aufzumachen und von dir zu reden und deine Taten zu tun, dein Licht leuchten zu lassen. Danke, Herr, dass du heute noch leuchtest und Menschen hell werden können in deinem Licht. Amen.